Spikeball.
Fußball ist besser als Volleyball. Buh, buh, buh.
Dieser Ball. Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mats, Jonas und Loki. Loki.
Mats, Jonas, Loki. Mats, Mats, Loki, Loki, Loki.
Spikeball.
Jonas, Mats, Loki.
Einen wunderschönen Sonntagabend, Leute, und ich starte mit einer Frage in den Podcast heute. Und zwar geht es an euch beide. Wer redet mehr? Wir drei während einer Folge alleine schwer oder Nick Kyrgios mit seiner Box während des Wimbledon-Finals und mit sich selbst?
Ja.
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich auch Nick Kyrgios. Mhm. Und wo würdet ihr sagen, fallen mehr Beleidigungen gegenüber Freunden und Familien?
Hier. Okay, ganz klar hier.
Bei uns etwas subtiler vielleicht und bei Nick Kyrgios vielleicht etwas plumper.
Ja.
Aber ihr seht es schon, wir fangen heute natürlich mit dem Wimbledon-Finale an, aus gegebenem Anlass. Wir haben es alle drei geschaut, das ist korrekt, oder?
Mhm.
Würdet ihr sagen, es hat den verdienten Sieger gefunden?
Ja.
Ja, leider ja.
So unsympathisch ich diesen Menschen einfach finde, es tut mir wirklich leid, dass ich hier nicht mehr vor den Berg halten kann.
Hinterm Berg, genau.
Stimmt, ja. Aber Vorweg. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist einfach kein Sympathieträger. Was der gespielt hat, war komplett abnormal. Also diese Returns waren, Michael Stich hat natürlich gesagt, dass Andrew Agassi, noch kurze Zwischenfrage, wie viel meint ihr, seine Aussagen waren Bezugnahme auf die Vergangenheit, Michael Stichs?
Ja.
Ja, genau.
Meint ihr, der würde oft ein Throwback bei Instagram machen?
Nee.
Hat er ein Instagram-Profil?
Keine Ahnung.
Egal, red mal weiter, ich finde das raus in der Zwischenzeit.
Also wie der gespielt hat, war wirklich abnormal, wie der sich reinfokussieren und refokussieren kann in diese Spiele. Ist völlig, völlig gestört. Es waren natürlich auch zwei Gegensätze da mit ihm und Nick auf der anderen Seite. Es ist genau Nicolas. Wie geil ist es, dass der Nicolas heißt? War mir nie bewusst übrigens.
Der ist Nicolas
Henley oder sowas. Ja, ganz seltsam. Ganzen Namen. Aber ja, ich fand's schon, also es war echt ein gutes Niveau und was der Serbe dann gemacht hat, war echt abnormal, leider.
Ja. Es ist so,
was ich beeindruckend fand. Sorry, Luke, ich möchte nicht direkt hier im ersten Wortbeitrag unterbrechen. Verzeihung.
Nee, ich fand auch, dass der Richtige gewonnen hat und irgendwie war so nachdem der zweite Satz vorbei war, war so, scheiße, jetzt gewinnt halt Djokovic in vier. Also es war irgendwie so klar, dass das passiert, gefühlt, ne? Muss man sagen. Es hat mich dann wirklich genervt, habe ich gemerkt, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also es war voll in Ordnung, dass es so gelaufen ist. Aber es hat mich so dermaßen genervt. Und wenn ich dann den Vater von Djokovic sehe, der da in der Box sitzt, neben dem sympathischen Goran Ivanišević sitzt dann dieser Mensch, der unsympathischste Mensch aller Zeiten ist, und bekreuzigt sich dann irgendwie 15 Mal während dem Alter, aber gut. Aber eine Frage vielleicht kurz noch. Wie positiv haben Michael Stich und Michael Ende, wie auch immer andere die beiden,
Stefan Hempel.
Wie positiv fanden Sie Momo Kyrgios? Also wie positiv haben Sie ihn konnotiert?
Also, generell, wie positiv hat auch Michael Stich über Novak Djokovic geredet, meint ihr? Also ich glaube, die beiden hätten gerne ein anderes Finale gesehen. Ich bin mir nicht sicher im Nachhinein, aber ja.
Ja, ich glaube, wie es schon sagt, aus so Sympathiegründen nachvollziehbar.
Mhm. Was ich sehr schön fand, muss ich tatsächlich lachen ein bisschen, war, als Novak Djokovic am Ende natürlich den Rasen isst und Michael Stich einfach sagt so, das haben wir jetzt auch schon 8-mal gesehen. Oder 7-mal in dem Fall.
Das war wirklich der beste Kommentar. Weil ich es richtig geil fand, dass er das so offen gesagt hat. Also er hat ja gesagt, er hat ihn ja schon häufig kritisiert in der Vergangenheit, nicht für das Spielerische, aber für den Rest. Das war so, okay.
Ja.
Wie fandest du es denn, Mats?
Also ich fand es am Anfang großartig, das Match. Also erstmal muss man auch sagen, ich war irgendwie nicht für einen von den beiden. Ich war tatsächlich auch nicht gegen einen von den beiden.
Ja, ich auch nicht.
Sagen.
Ja, doch, ich war gegen.
Ich war so hin und her gerissen, weil, also ich finde Nick Kyrgios Spielstil geil, aber irgendwie hätte es mich auch, wenn du mit dem Verhalten auf dem Platz dann sozusagen da die Wimbledon-Trophäe hochhältst, irgendwas an dem Bild hätte mich wahrscheinlich auch gestört, obwohl ich es ja auch eigentlich gar nicht so schlimm finde, wenn das so handelt wie heute, wo er eigentlich nur mit seinen Leuten gemeckert hat und ich meine nur 8-mal mit dem Schiedsrichter, was ja okay ist für ein Viersatzmatch bei ihm.
Ich liebe, dass er so wieder eine rauswerfen lassen wollte.
Auch wie es, also which one is it? Well, it's the lady who had 7 drinks too much. So hat er sie beschrieben.
Ja. Well.
Ja, es war. Ja, ich, lustigerweise ganz kurz zu diesem Wimbledon-Thema. Mich nervt ja auch so ein bisschen, also ich finde Wimbledon ja irgendwie geil, aber mich nervt ja auch so ein bisschen dieser Habitus, so dieses, ja. Wir sind so krass traditionell und deswegen haben sie ja auch bis 1900, keine Ahnung was, oder bis 2000 festgehalten an 80-Jährigen mit 17 Dioptrien auf beiden Augen, die dann trotzdem noch Linienrichter waren. Aber die, wie habt ihr das so wahrgenommen, diesen winzigen, völlig unbedeuteten Disput über die Farbe von Kyrgios Schuhen oder seiner Kappe?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, sie haben sich, also die beiden haben sich zu sehr darüber aufgeregt, das meintest du ja, oder?
Mhm.
Ich finde, dass er es macht, passt halt zu ihm und ich finde es auch okay, dass er es macht und ich bin eh nicht so der Traditionsmensch, so, nur weil es diese Tradition gibt und weil es verboten ist, es ist verboten, was Farbiges anzuziehen, so okay, ich finde es ein bisschen zu, ja, einfach too much. Ich muss sagen, dieses Jahr ist das erste Mal, ich habe Wimbledon ganz lange überhaupt nicht gemacht, ich fand es war ein richtig langweiliges Turnier.
Man hat es auch nie so gesehen, oder?
Genau, man hat es nie wirklich angeschaut. Ich fand tatsächlich die Übertragung ganz geil, wie Sky das gemacht hat mit diesen Konferenzen und sowas. Das war wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch viel geschaut. Aber dieses Jahr ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich dieses Bild geil finde. Dieses Grün, dieses dunkle Moosgrün mit diesen weißen Klamotten, das finde ich einfach optisch, sieht das geil aus. Und das war das erste Mal, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Es ist aber immer noch eine Tradition, die mich irgendwie an sich ein bisschen nervt.
Es ist geil, das sehen wir tatsächlich unterschiedlich. Ich finde es sehr geil, dass alle in Weiß auflaufen müssen bei dem Turnier. Ich weiß auch nicht. Ich mag das extrem. Ich mag es extrem und ich finde es auch schön, dass es eben nur ein Turnier ist. Es wäre, glaube ich, sehr nervig, wenn es bei jedem so ist, aber ich mag das, dass es so unterschiedlich ist. Und ich glaube, was noch dazu beigetragen hat, dass du es oder wir es so gerne geschaut haben, es waren schon ein Haufen richtig geiler Matches dabei, ne? Also es sind ja auch die ganzen Favoriten, Nadal bis zu sehr verletzungsbedingten Aufgabe und so, die sind ja nicht durchs Turnier marschiert, Djokovic nicht, es gab Überraschungen, es gab eben viele, viele spektakuläre Matches auch, die gar nicht immer zwingend über 5 gehen mussten, sondern aber auch so interessant waren. Also ich habe sehr viel gesehen, weil ich eben auch zwischen den Trainingseinheiten nichts anderes machen kann, als chillen, mich ausruhen, wenn ich nicht gerade Mittagsschlaf mache, Wimbledon schauen. Dann waren natürlich die Deutschen, der deutsche Erfolg bei den Frauen natürlich auch noch sehr, sehr spannend für uns. Also ich glaube, es war eigentlich...
Das war für mich übrigens das Match des Turniers.
Das war ein großartiges Match, ja.
Ja. Jule Niemeyer gegen Tatjana Maria.
Ja, und bei aller Liebe für deutsche Spielerinnen, und ich war auch voll für sie, trotzdem, dieser Vorhandslice macht mich verrückt. Der macht mich wahnsinnig. Und er ist legitim, es ist alles okay. Und sie spielt ja auch nicht nur Vorhandslice, sie spielt ja auch wirklich fantastisch am Netz und hat auch durchaus Angriffsschläge drin. Aber irgendwann, ich glaube, es war das Match gegen Ostapenko, als sie das gedreht hat im dritten, als sie, glaube ich, auch Break hinten war oder so, dachte ich mir so, also so klein bisschen bin ich auch für das Angriffstennis von Ostapenko. Ich will, obwohl ich, weißt du, einfach so ein bisschen, weil es halt dann doch ein bisschen spektakulär anzuschauen ist. Aber, und weil wir jemanden kennen, der genauso spielt mit Vorhandslice und der uns alle in den Wahnsinn treibt.
Ist jetzt so schwer, dagegen zu spielen einfach.
Ja.
Ja, vor allen Dingen auf Rasen halt, wo der halt nicht mehr hochkommt auch, ne?
Ja, das kommt noch dazu. Da musst du die Geduld haben und immer zurückslicen und irgendwie und dann das Tempo rausnehmen. Das ist ja, ja. Das ist ja
wir
wieder
noch ein bisschen bei den Männerfinale bleiben, bis wir zu den Frauen gehen, weil ich habe noch so ein paar Sachen, die über die ich gerne reden würde, die vor allem Nick Kyrgios betreffen. Ist ja immer schwierig, Leute nach ihrem Aussehen zu beurteilen. Aber wie der auf diesem Tennisplatz rumläuft, die Cap falsch rum,
ja, aber wie
den Schirm nach oben gebogen.
Ja. Und die Cap sitzt ja auch nicht. Die sitzt ja nur, die ist ja gefühlt nur draufgesetzt. Klar, so wie die Leute, die ihre Frisur nicht kaputt machen wollen halt, wenn sie eine Cap tragen.
Ja. Dann diese Ketten, dann das Nike Pro unter dem ärmellosen T-Shirt. Es ist, das Gesamtpaket ist eine Null von 1 Million. Also wirklich das Schlimmste. Das ist das schlimmste Outfit, das jemals getragen wurde. Wann wurde noch nicht Schlimmeres getragen?
Ja, sorry. Also diese Cap ist wirklich großartig, wobei ich nicht weiß, ob ich die Cap lieber mag als die Frisuren, die er sonst immer so trägt. Ja. Aber die Ketten fand ich so, also die fand ich schon wieder lustig, weil das war so, klar, das war halt, als wäre es ein scheiß Rap-Video oder was. Also ja, es ist ja, also so völlig mit Brillis voll. Aber irgendwie finde ich es dann schon wieder lustig, dass er es macht. Also er ist, glaube ich, er ist ja auch irgendwie so, er wird ja immer so als der Bad Boy betitelt, aber eigentlich ist er ja so ein guter Typ, ne? Der hat sich ja, setzt sich auch für alle möglichen Sachen ein in Australien und so und sammelt hier Geld und da und so. Also der ist ja wirklich eigentlich das Gegenteil von, also eigentlich muss man sagen, dass Djokovic ja der Bad Boy ist, der irgendwie gefühlt fast einen Krieg zwischen Serbien und dem Rest der Welt anzettelt. Also es ist, ja.
Ja, aber ich sag mal, ein paar Dinge hat Nick Kyrgios vielleicht auch schon gemacht, um sich das Image erarbeitet zu haben. Also ja, es kommt jetzt aber, auch nicht, ey, es kommt jetzt nicht aus
dem halt auf dem Platz, Leute, so, ne?
Genau, und ja, ich würde natürlich super gerne hergenommen, dieses, er beleidigt jemanden oder beleidigt seine Box. Das sind ja so kleine Sachen. Mich hat das auch genervt, muss ich dazu sagen. Da war ich voll bei Michael Stich. Dieses ganze Rumgelaber und der gewinnt jeden Punkt. In jedem Ausschlagspiel hat Djokovic keinen Punkt gemacht und dann verliert er einmal den Punkt bei einem Ausschlag. Also einen Punkt und rastet komplett aus. Dreht sich um zur Box. Hat mich so genervt irgendwann. Aber trotzdem zu diesem Typen generell. Ich finde es jetzt nicht geil, dass er die ganze Zeit meckert, das hat schon genervt, aber prinzipiell bin ich völlig bei dir. Der ist ja eigentlich handzahm und tut ja niemandem was. Und ich finde es auch geil, dass es den gibt, dass der Mensch ist mit dem größten Talent aller Zeiten, mit der komischsten Rückhandtechnik aller Zeiten. Und dass er, habt ihr das gesehen, wie er sich aufgewärmt hat?
Nee, leider nicht.
Also trainiert, ich weiß nicht mit wem, aber seine Trainingspartnerin war eine Dame, die, glaube ich, noch nie Tennis gespielt hat. Und das ist, da gibt es so ein geiles Video. Da war jemand, also auf dem linken Court war Nadal, der halt so 60.000 Vorhände in einer Sekunde gespielt hat. Und dann
das Video habe ich doch gesehen, rüber, stimmt, ja.
Dann schwenken sie rüber zu Kyrgios, der einfach wirklich mit einer Anfängerin Volleys übt. Das ist so geil. Und er hat ja auch erzählt, dass er nach der zweiten Runde oder sowas, also ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder ob es in den Jahren davor war, aber da hat er war betrunken während dem Turnier, weil er so viel Wein getrunken hat nach dem Spiel.
Das ist irgendwie lustig. Und das ist das Lustige, dass dieser Mensch, der ja auch nur noch irgendwie so alle 20 Turniere mal spielt, ne, dem ist ja alles irgendwie gefühlt alles egal. Das ist der Weltrangliste, weiß gar nicht, wo der gerade ist. 40 oder 45, irgendwas. Dass der ins Finale kommt, ist so ein geiler Fick, ja, also so ein Stinkefinger, ja, einfach, so ein Ficker, so fuck you all, ihr spanischen Grundlinien-Dullis irgendwie. Nichts anderes machen als in Ballmaschinen gequält zu werden von ihren patriarchischen Vätern in Anatolien. Nicht Anatolien, Andalusien, Entschuldigung. Vielleicht auch in Anatolien.
Vielleicht auch. Ja, ich finde den Typ schon geil irgendwie. Ich finde es schon cool, dass er da ist. Ich habe mich auch gefreut, wenn er gewonnen hätte. Ich fand es jetzt so während dem Spiel auch ein bisschen drüber so halt. Aber ja,
schon lustig. Ja, irgendwie lustig. Irgendwie geil auch, dass er, also am besten fand ich das Djokovic, dass die jetzt ja so oft BFF machen, nachdem sie sich so krank angehatet hat.
Das hat echt genervt.
Und ich fand es geil, dass auch Djokovic dann gesagt hat so, ja, you'll be back also in the finals. Nein. Niemals wieder. Auch nur im Viertelfinale. Aber so ist, ja. Vielleicht geil mit dem Cock im Doppel.
Cocknackis? Mhm. Genau, da muss man nämlich schon sagen, ne? Also, es gibt ja diese Szene aus dem Spiel mit Wawrinka.
Ja, von, ganz genau. Und deswegen tue ich mich Kyrgios ein bisschen
deswegen
schwer.
Deswegen kann man den auch nicht wirklich mögen und ja, ihn nicht als Rüpel bezeichnen oder sowas. Also, wir.
Ja, vor allem bei Wawrinka gar nicht weiter. Auch, ne?
Also erläutern, das kann man gerne googeln, wenn man das nochmal herausfinden will, was damals war. Aber
also ich glaube, man muss die Schlagworte Kyrgios, Kokkinakis und Wawrinka benutzen dafür, ne? Damit man das dann rausfindet. Mhm. Ja, ist nicht schwierig. Und genau deswegen tue ich mich so schwer, euch zuzustimmen, dass das ja irgendwie doch ein feiner Kerl ist, weil ich weiß jetzt nicht, ob man das machen muss, nur weil man gerade einen Forehand-Winner kassiert hat. Ja. Also klar, so rede ich auch mit dir, Jonas, machen, wenn du manchmal einen Forehand-Winner gegen mich machst, aber
sagst du das Gleiche andere
auch. Wie?
Auch immer mit Kokkinakis.
Ja, auch okay.
Wie findet ihr die Technik generell von Kyrgios?
Verrückt, völlig verrückt.
Ich finde es schrecklich. Cool, oder? Ja, ich finde es schrecklich, das anzugucken. Ist Terror. Also die Rückhand, wie der die Rückhand spielt, ist, als würdest du einem Zehnjährigen den Schläger geben und sagen, mach, nur er macht's halt krank. Also ich kann es überhaupt nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Die ganze Physik dahinter ist mir völlig fremd. Also
ich verstehe es auch nicht, weil er geht ja auch nicht in die Knie, gar nicht. Also ja, wirklich gar nicht. Dann ist er so ein riesen Bulle oben. Er wirkt auch so ein bisschen so als, also nach vorne gedrungen, so ein Disco-Pumper-Style halt, dass er quasi vergisst, den Latzug mit einzubauen immer. Und also das ist so ein zusammengesetzter Mensch aus ganz vielen verschiedenen Facetten, der dann auf einmal Weltklasse-Tennis spielt.
Ja. Ja, ja.
Ich habe eine Frage zum Spiel an euch. Also erstmal, er hat halt, glaube ich, 0 Aufschläge von unten gemacht, oder? Es gab keinen.
Doch, im ersten Spiel. Im allerersten Spiel hat er direkt eingemacht.
Ganz im allerersten.
Ganz im allerersten.
Oh, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich glaube, ich bin auch erst bei 30-0 oder irgendwie sowas oder irgendwann eingestiegen im ersten quasi. Ja. Habe vorher noch schön Kaffee gemacht. Und dann war die Szene für mich, als er diesen Aufschlag von unten angetäuscht hat. Das war für mich wirklich
so geil.
Die beste Szene. Ja. Und Djokovic auch diesen kurzen Antritt nach vorne macht und er dann aber normal aufschlägt.
Ja. Aber das finde ich lustig.
Also ja, das fand ich großartig. Lustig, das
zu machen. Ja, großartig. Ja. Und ich finde es auch irgendwie gut, dass Leute das jetzt so ein bisschen einführen, weil wenn man sich, also dass auch andere das machen, weil wenn man sich anguckt, wo die teilweise bei den Aufschlägen stehen, hinten, finde ich das echt ein legitimes Mittel mittlerweile. Ne? Also ich würde ausrasten, wenn es jemand gegen mich macht. Ich würde ihn beleidigen aufs
Übelste. Ja, aber du, ganz kurz, aber du weißt, dass einer in dieser Runde im Podcast das gerne macht, ne?
Klar mache ich das.
Der Jonas schlägt ständig von unten auf.
Ja, klar.
Ernsthaft?
Ja,
klar. Okay, haben wir schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt.
Ja.
Offensichtlich, machst weil er macht das wirklich. Weine? Also sehr
Nee, das
nicht. Nee, aber ich bitte ehrlich. Noch. Bringst du es bitte noch in dein Spiel, Beine. Come on. Das, Jonas, das kann man lernen.
Ja.
Du haust dir halt glaub, vielleicht Zeit, maximal dreimal das Fibula-Köpfchen kaputt mit dem Schläger, aber das ist es wert.
Die Zeit benutze ich, um andere Dinge zu lernen.
Ich mach das. Wenn du das machst, mache ich Sabre währenddessen. Und dann ist das richtiges Chaos auf dem Platz.
Immer noch die beste Bezeichnung. Sabre. Weißt du, was es ist, Max?
Nein.
Man kann auch Sable dazu sagen.
Ja.
Hilft mir nicht weiter.
Sneak Attack by Roger ist ein Akronym, als er sich einfach so teilweise ins Halbfeld gestellt hat.
Beim Aufschlag. Ah, also ich kenne das Stilmittel, das hat man so genannt.
Ja,
das habe ich noch nie gehört.
Das hat er so genannt, glaube ich. Sneak Attack by Roger.
Oh, und dann hat er
so cringe irgendwie.
Hat Kyrgios heute beim zweiten auch ganz gerne gemacht, ne? Dass er sehr aggressiv ins Feld rein ist und dann diese Bälle eben schon direkt im Aufstieg wieder genommen hat.
McEnroe, ich habe mal ein Spiel gesehen, das hat McEnroe kommentiert und gesagt, wenn Federer das gegen ihn gemacht hätte, hätte er ihm direkt, also hätte er den Aufschlag auf den, auf den Mann gemacht.
Hätte man ihm auch zugetraut.
Ja. Ganz kurz, ihr wisst, dass im Endeffekt eine Dame, über die wir vor kurzem noch gerätselt haben, wer es ist und einfach bei den Damen gewonnen hat. Sagt der Name bitte?
Nein, sie wurde Zweite, sie hat das Finale
verloren. Zweite.
Entschuldigung, sie hat verloren. Ja, ja, klar, natürlich.
Ja.
Die aber auch eigentlich schon leise, die war einfach, die sagt die Nummer Zweite.
Ja.
Ich dachte, da kommt, ich dachte,
drei, ja.
Also an zwei gesetzt war sie. Schön, an zwei gesetzt, glaube ich, oder? Beim Turnier?
Ich habe nach drei gesetzt, ich glaube.
Okay, dann ändert das zum Glück nichts an meiner Aussage, weil ich halt wirklich dachte, da spielt so die Nummer 28 der Setzliste oder so, dachte ich, und dabei ist sie einfach mit Favoritin. Gut, dass ihr das Gespräch auf das Finale gelenkt habt. Habt ihr den Jubel von Elena Rybakina gesehen?
Klar.
Was war das?
Hab ich nicht gesehen,
ne? Also, du könntest auf dem Challenger-Turnier in Villingen-Schwenningen könntest du nicht weniger emotional sein. in der ersten Runde.
Die ist auf Beta-Blocker oder sowas. Ich dachte, die explodiert noch. Aber da war ja gar nichts.
Nichts. Die hat das Wimbledon-Finale gewonnen und es ist nichts passiert. Sie ist einfach zum Netz, hat die Hand geschüttelt und ist vom Platz gegangen.
Ja.
Und es gab keine Regung im Gesicht. Es gab es gab nichts.
Gar nichts. Es gab wirklich nichts. Also es wirklich nichts. Auch danach, als sie dieses Ding hochgehalten hat, auch die Rede, alles war ruhig. Es war einfach alles ganz, ganz monoton.
Ja,
das müssen wir nochmal
anschauen. Auch so Fotos mit dem Pokal eben, ne? Wo du einfach so denkst, come on, das ist jetzt nicht das Anzeigebild irgendwie von weißt du, bei so Bankseiten oder bei Versicherungen, wo quasi dann die Porträtbilder von den Angestellten noch zu sehen sind, wo du einfach neutral reinguckst. So sieht es aus. Also die hat einfach Wimbledon gewonnen, das prestigeträchtigste Turnier der Welt.
Und habt ihr das
Spiel, hat entschieden, dass jetzt keine
ganz Emotion gesehen? Zeigt.
Nee, ich hatte keine Zeit, weil wir nach Dresden zum Testspiel geflogen sind.
Also ich habe Highlights gesehen und immer eine längere Phase im zweiten und dann wieder die Highlights eben am Schluss. Hast du es gesehen? Okay.
Nee, leider auch nicht, tatsächlich. Weil ich auch zum Testspiel nach Dresden.
Ja, pass auf, ich hole das gerade raus, weil ich hatte so eine geile Statistik gelesen. Also quasi Gesamtstats. Also erstmal, wie geil spielt Ange Jabeur Tennis?
Ja, die haben mega geil variabel, ne? Mhm.
Unendlich. Halt die macht die ganze Zeit verschiedene Sachen, so komplett atypisch irgendwie gefühlt zu dem normalen, momentan gespielten Frauentennis. Fand ich mega nice. Macht die ganze Zeit irgendwie nicht unkonventionell, sondern einfach eher sehr variabel und variantenreich.
Ich finde, aber auch so mit den Stops und so, das gilt aber auch für Tatjana Maria tatsächlich, die da sehr, also wirklich sehr unterschiedlich gespielt hat. Also klar hat sie ihre Slices oft gebracht, aber die hat auch oft gestoppt. Irgendwie generell, ich glaube, dass sie auch, ich weiß gar nicht mehr, ob sie gerne den Lob ausgepackt hat. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich sie nicht mit anderen Spielern verwechsel. Aber dass das schon, also so ein kleiner Trend zum Variantenreichtum da jetzt anscheinend kommt. Nachdem alle in der Nick Bolettieri-Schule komplett gleich ausgebildet wurden für 15 Jahre.
Genau, hier war die Statistik, weil ich finde es immer ganz interessant, da gibt es irgendwie teilweise richtig coole Statistiken, so wie die Leute sich beim zweiten Aufschlag verhalten, beim ersten Aufschlag, wie viele Rückhandwinner, wie Vorhandwinner und also gibt es ja echt irgendwie coole Sachen. Und das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist Return-Punkte hat Ange Jabeur 37 gewonnen. Und Rybakina nur 29, also irgendwie halt deutlich mehr. Und die Quote beim ersten Aufschlag, oder die Gewinnquote beim ersten Aufschlag war bei Jabeur auch besser als bei Rybakina. Und das macht keinen Sinn. Also sie hat besser aufgeschlagen und besser retourniert, aber hat verloren. Das macht einfach keinen Sinn irgendwie. Also so, sie hat dann halt, glaube ich genau, Rybakina hatte so eine
geile... Muss halt bei den Zweiten dann halt, oder? Muss halt bei den Zweiten richtig abge...
Genau, halt, es waren 10% mehr. Also, quasi, aber es geht auch um diese Return-Punkte halt so. Die hat halt viel, viel mehr Return-Punkte gemacht. Also gut, prozentual wahrscheinlich dann nicht so viel mehr, aber ja, irgendwie super merkwürdig. Und Ange Jabeur hat auch weniger Fehler gemacht. Also so diese Win-Unforced-Error-Quote war irgendwie ganz gut. Manchmal verstehe ich es dann nicht. Also wenn ich diese Stats mir durchgelesen hätte, ich gedacht, dass halt Jabeur gewonnen hätte.
Ist ein bisschen weird, aber ich war ja auch ein relativ, wir sind in Dreier.
In drei, ja. In also 6-2, 6-2, ja, den zweiten und dritten für... Rybakina war dann schon ein bisschen deutlicher.
Denkt ihr, dass, ich habe Nick Bolettieri das erste Mal jetzt wirklich gegoogelt und mir den angeguckt. Der hat nur einen Gesichtsausdruck. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, das ist so wie seine Spielerinnen nur eine Spielweise.
Es ist auch jemand, bei dem ich nicht wundern würde, wenn da irgendwann mal so ein Skandal irgendwie... Wenn dann nochmal so eine MeToo-Nummer das hochkommt.
Fiese Aussage.
Ja, so sieht er aus. Vielleicht ist er ja nett.
Aber du hast zumindest mit dem einen Gesichtsausdruck recht. Das ist ja schon fantastisch. Vielleicht wollte er aber auch, dass das sein Markenzeichen ist oder so, macht das absichtlich.
Aber der ist überhaupt nicht mehr im Game drin auch, ne? Das ist alles inzwischen Muratoglu
gefühlt. Also der ist 90 Jahre alt.
Ja, ja, aber auch halt die Academy an sich. Das waren ja früher, kam ja bei den Frauen, glaube ich, 15 der Top 20 Spieler von Bolettieri und dann nicht mehr ganz so viel, aber.
Und da verrennen wir uns jetzt gerade. Da verrennen wir uns jetzt gerade ein bisschen in sehr gefährlichen.
Wenn ihr was über Nick Bolettieri wissen wollt, lest nochmal das Buch von Andrew Agassi. Da wird immer so ein bisschen erzählt, wie das da war.
Das ist schön. Ganz super.
Gell?
Fand ich ganz geil. Das Buch war heute sogar Thema beim Finale. Habt ihr das aufgeschnappt? Dass es quasi auch beim Finale heute empfohlen wurde. Dass jeder Tennis-Fan eigentlich mal Andrew Agassi gelesen haben sollte. Und Michael Stich hat es natürlich nicht gelesen. Aber andererseits muss man auch sagen, hat er auch 10 Jahre gegen ihn gespielt. Und das lasse ich schon manchmal auch als Argument gelten dann so ein bisschen. Also es gibt ja eventuell auch Sportlerbiografien von Leuten, mit denen ich 10 Jahre gespielt habe oder gegen die ich 10 Jahre gespielt habe, die wir auch nochmal thematisieren werden hier.
Apospo.
Eigentlich schon lange vor, aber das müssen wir noch unbedingt einschieben.
Kommt bald. Ja.
Habe ich aber auch noch nicht fertig gelesen. Man tut sich schwer.
Weil so viel, man will nicht aufhören. Man
tun. Gibt. Weil es so viel zu halt tun
die ganzen,
gibt.
Die ganzen spektakulären Infos und guten Inhalte natürlich dann zu verarbeiten. Naja. Also ich schreibe mir dann auch Notizen auf, was mir gut gefällt und da habe ich ja jetzt schon sehr viele Notizen.
Das ist haben wir noch irgendwas
gefährlich. Ganz gefährlich zu dem Thema.
Haben wir noch irgendwas abschließend für Wimbledon?
Eigentlich
wüsste jetzt soweit nichts.
Djokovic nach dem Turnier auf Rang 7 der Weltrangliste sein. was eigentlich auch ganz lustig ist. Hat auf dem Center Court seit 2012 kein Spiel mehr verloren, ganz nebenbei. Seit 10 Jahren.
Du meinst, er ist auf Platz 7, weil Wimbledon nicht gezählt wird dieses Jahr.
Genau, der letztes Jahr gewonnen hat, dementsprechend verliert er 2000 Punkte. Auch irgendwie ganz lustig.
Ja.
Ach, doch eine Sache würde ich gerne noch aufnehmen. Wie fandet ihr die GOAT-Debatte? Ich war kurz davor, weil es ist ja ein GOAT. Es geht um die GOAT-Debatte. Und Stefan Hempel hat entweder ein Problem mit der Aussprache, was ich nicht glaube, oder er versteht es nicht. Also er versteht nicht, dass es halt um den Greatest of All Time geht, dass es ein Akronym ist.
Er denkt, dass es um Gott geht.
Sozusagen. Er hat immer Gott gesagt. Und wenn er es noch einmal gesagt hätte, hätte ich den Fernseher eingeschmissen. Also ich wirklich und ihm die Rechnung geschickt, weil das war. Ich fand die Reaktion gut und wie Stichs gesagt hat, so dass man das alles nicht vergleichen kann und was für ein Quatsch das ist, da einen Spieler rauszunehmen, jetzt von den dreien. Das fand ich irgendwie alles ganz gut. Aber ja.
Also ich fand es inhaltlich auch gut. Was ich schlimm fand, war dieser einleitende Satz so, ich mag diese Debatte nicht, bei Goat denke ich an Ziegenbärtchen oder so.
Ja, das war eine Katastrophe.
Also, das erwarte ich im Fan-Talk von Mario Basler, so einen Satz, ne?
muss ich
sagen. Also, aber nicht auf der Ebene oder in irgendwelchen Kommentarspalten von...
Das war ein ganz, ganz großer Dad-Joke.
Ja, das stimmt. Aber ansonsten hat er da das Richtige gesagt. Liebe diese ganzen theoretischen Debatten, welches Team wen schlagen würde, welcher Spieler in welcher Ära wie gut abschneiden würde. Ja. Oh, und da habe ich vielleicht einen ganz guten, nicht Übergang, weil dafür hätte er fließender sein müssen, aber ich habe jetzt nochmal gesehen, dass die bei der aktuellen Tour de France, weil man die Zeiten nicht vergleichen kann, und man eben Zeiten ja in gewissen Sportarten doch vergleichen kann, gesehen, dass die Jungs jetzt die Berge wesentlich schneller hochradeln teilweise oder im letzten Jahr bei der Tour und dieses Jahr bei der Tour als eben vergleichbar zu der Zeit Pantani, Ulrich, Armstrong, was mich ein wenig stutzig werden ließ, weil er eventuell
wir haben ja damals schon eigentlich
ein, zwei Erkenntnisse über diese Zeit damals gewonnen wurden in der Nachspielzeit sozusagen.
Aber da gab es auch die geile Szene, aus der Ulrich-Doku, wo sie eben darüber sagen, als das Team Cofidis von der Tür rausgenommen wurde.
Festina.
Und es gab, Festina. Und es dann ja diesen ersten riesigen Dopingskandal gab. Und dann im Jahr darauf alle Zeiten komplett torpediert wurden und nur noch neue Rekorde und 5 km/h schneller. Yes.
Ja. Da haben sie ja selber gesagt, die Fahrer haben ja selber gesagt, dass Festina einfach das komplette Bauernopfer war.
Genau.
Ne? So, und ist schon absurd. Vor allem damals,
vielleicht ein bisschen Kontext. Wir sind komplett im Radsport wieder drin. Dank an Uli Fritz und Ole Zeissler für die Ulrich-Doku. Der Ole ist übrigens abgehoben, wollte ich nur an dieser Stelle nochmal sagen. Der reagiert auf meine Nachrichten nicht mehr. Ich habe so ein, zwei kritische Kommentare zu Doku gegeben und er ghostet mich tatsächlich.
Das finde ich geil. Im Erfolg, weißt du, früher haben sie den Schaufler noch in jeder Folge.
Jetzt gar nichts mehr.
Jetzt kriegst du nicht mal eine Antwort.
Ich bin nicht mehr relevant.
Genau. Siehst du sein Anzeigebild noch bei WhatsApp? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, ist nicht mehr da.
Also ist das wirklich nicht mehr da?
Nee, ist nicht mehr da. Er hat mich geblockt.
Dann bist du blockiert, Bruder.
Ich habe gesagt, ich habe die Interview-Settings nicht verstanden, weil alle Settings sind unterschiedlich. Also die Stimmung in jedem Interview ist unterschiedlich. Das habe ich nicht verstanden. Dann war es, glaube ich, vorbei. Dann durfte ich nicht mehr stattfinden.
Ich wünsche mir, dass das durchgezogen wird.
Nee, passt. Ich fand es nur interessant, auch die Aktivitäten eines Ole Zeisslers auf Instagram. Es werden einfach kommentarlos positive Kommentare über die Doku gepostet. Kontext und kommentarlos. Was natürlich an Selbstbeweihräucherung kaum zu übertreffen ist, muss man sagen. Ne? Ja. Aber
er hat auch gefragt, ob wir die gemeinsamen Folgen löschen können von der Plattform.
Über seinen Anwalt aber direkt.
Ja, klar.
Stimmt, wenn wir abgedriftet sind, weil über die Doku und über die aktuelle Tour de France könnte man sich, glaube ich, vortrefflich unterhalten.
Darf ich dir eine Frage stellen, Mats? Du hattest ja eben gesagt, dass die Zeiten deutlich besser sind, ja. Und in dieser Debatte oder dieser Vergleich, wird es auf irgendwas geschoben? Kann man es zumindest ansatzweise aufs Material schieben?
Tatsächlich habe ich nur den bloßen Fakt mit den Zeiten gesehen, weil ich habe heute eben dieses Setup gehabt mit Tour de France, Formel 1 Live-Ticker und Wimbledon gleichzeitig, also zwei Sachen schauen. Und dann bin ich auch danach in Vorbereitung auf unseren Podcast so ein bisschen in so ein paar Radsport-Videos abgedriftet und habe dann eben gesehen, dass einfach, dass einfach irgendwie so letztes Jahr war das dann Vindegaard und Pogacar und Roglic. Ja, Van Aert, übrigens, der sich denkt, dass man dieses Jahr bei der Tour einfach jede Etappe in der Ausreißergruppe vorne gestalten muss. Das ist wirklich großartig. Das ist mal nachschauen. Der ist jeden Tag, reist er aus. Jeden Tag, einfach ganz entspannt. Und dann reist er, wenn die ersten drei Angriffe nicht geklappt haben, dann machen wir es halt nochmal. Warum auch nicht? Und habe einfach nur gesehen, dass die halt diese Zeiten pulverisiert haben eben. Ich weiß leider nicht mehr, auf welchen Berg hoch. Ja, oh, aber ich habe einige Fragen an euch zur Tour de France vorbereitet. Und bei Berg können wir direkt einmal einsteigen. So zwischengeschaltet. Wie heißen die vier heiligen Berge der Tour de France?
Mont Ventoux, Alpe d'Huez, Col de la Madeleine und...
Col de la Madeleine ist nicht dabei.
What?
Mhm.
Diese stimmt, absurde Anstieg,
Col de la Madeleine ist ja, aber die sind nicht, alle jedes Jahr dabei. Ich glaube, Mont Ventoux ist auch nicht jedes Jahr dabei. Der ist sogar jetzt zum ersten Mal nach 7 Jahren oder so wieder dabei, glaube ich. Ich bin, einer von den Bergen war lange raus. Aber die anderen sind eigentlich noch.
Ah, Gott.
Da bin ich wieder Lukis Bild eingefroren oder er ist völlig blank.
Gib mal noch Kontext ein bisschen.
Okay, bei dem einen Berg kann ich sofort an eine ganz berühmte Attacke von Jan Ullrich, als er bei Bianchi war, auf Lance Armstrong. An die Attacke habe ich gedacht. Für mich ganz, also die habe ich damals gesehen, ich habe Gänsehaut gekriegt bei dieser Attacke. Das ist so ein ganz, ganz langer. Galibier ist auch dabei, war aber nicht an dem Turm, nicht an dem Berg. Ich habe mich gerade verplappert, aber euch ist es nicht aufgefallen. Glück gehabt.
Ja, ich bin, fokussiere mich, ne?
Ja. Also es müsste, wann war er bei Bianchi? War das 2-1 oder 2-2? Jetzt komme ich gerade nicht. Oder 2-3? Und wurde danach aber noch kassiert. Ich glaube, das war dann glaube ich, die
Karte, wo Gott.
Armstrong gestürmt. Nee,
du meinst ist. In, oh Gott, in Andorra.
Ich glaube, du, aber wenn du drauf
eine legendäre. Kommen würdest,
ach, du meinst die Attacke jetzt, nicht den Berg.
Ja, Alcalis heißt der, ist der Berg, glaube ich, oder Alcalis oder irgendwie.
Das kann sein, den kenne ich nicht.
Ich meine Andorra,
den Tourmalet.
Tourmalet, ja, oh Gott, ja klar, na klar.
Goldie Tourmalet. Lucky, bist du gar nicht so bewandt im Radsport, weil die Namen bei dir jetzt auch nicht
doch,
viel
aber
Gesichtsregung auslösen.
Ich habe früher, muss ich sagen, nicht so viel geguckt. Ich acker mich jetzt erst so ein bisschen rein.
Ach, du hast früher nicht viel geschaut?
Ja, nicht so viel. Also ich hatte natürlich schon ich habe, glaube ich, schon damals irgendwie den Sieg von Ullrich so mitverfolgt. Aber ich war jetzt nie jemand, der nach der Schule Eurosport angeworfen hat. Oder was? ARD war es ja damals noch. Und
Wir haben das tot, also wirklich bis zum
Verbrechen
haben wir es geschaut. Ja.
Also auch eine ganze, von mir aus die 4 Stunden 48 Tourmalet-Etappen durchgeguckt. Ich bin auch bei so Sommerturnieren, wenn wir Turniere hatten und wir hatten Spiele, bin ich zwischen den Spielen dann in den Mannschaftsbus und dann hatten wir so einen kleinen Fernseher im Mannschaftsbus, wo du dann halt drei Sender hattest oder so und dann habe ich mich da eine Stunde, anderthalb in den Mannschaftsbus gesetzt, habe die Etappe weitergeschaut, dann haben wir gespielt, ich habe gespielt und dann bin ich wieder im Mannschaftsbus und habe weitergeschaut. Also so so richtig, richtig drin war ich, ja. Und jetzt kommt man so ein bisschen wieder rein gerade, das ist schön. Die Doku hat schon, ich muss sagen, die hat schon einige positive Emotionen wieder ausgelöst bei mir. Ich weiß nicht, wie das denn dir ging, Jonas, ob du dich viel in die Zeit zurückversetzt gefühlt hast.
Ja, Gott sei Dank. Richtig krass. Also, ich meine, wir waren ja irgendwie Kinder, muss man ja auch sagen. Also, ja, irgendwie wirklich so Fan, also, wir als Fans geschaut, aber komplett in die Zeit von damals zurückversetzt. Alle Namen waren für mich Laurent Jalabert, José Babeloki, alles war ja, okay, mystische Namen,
so schön, ne?
Mystische Figuren. Auch die ganzen O-Töne fand ich dann irgendwie geil, die dann irgendwie in der Doku aufkamen. Also auch Rudi Pevenage zu hören, auch großartig. Genau, Aber was natürlich auch wieder hervorkam, war dann diese extreme Leere der letzten 15 Jahre nach diesen ganzen Doping-Sachen. Weil es war mir ja wirklich einfach komplett egal. Also ich fand es sogar richtig, richtig bescheiden. Also jetzt bin ich das erste Mal wieder so ein bisschen drin. Und keine Ahnung, man ist ja wahnsinnig voreingenommen, ne? Dass ich jetzt irgendwie denke, zwei der drei besten Fahrer kommen aus Slowenien. Oh, da habe ich sofort, ich meine, das sollte man ja eigentlich nicht. Das sind ja auch alle irgendwie quasi jetzt nicht überführte Athleten, also sollte man ihnen irgendwie kein nichts anheften. Aber man ist halt einfach behaftet mit diesen Gedanken. Also man kann es einfach nicht voneinander trennen.
Und es ist halt einfach schwer vorstellbar, ne, dass es jetzt irgendwie komplett sauber abläuft. Wenn sie eben sogar noch schneller sind als damals bis in die Haarspitzen gedopte Leute.
Ja.
Wie findet ihr das eigentlich, dass da auch sehr offen drüber geredet wird in der Doku ja auch dann von Udo Bölz und Rolf Aldag? Also irgendwie, was löst das bei euch aus? Auch, dass Jan Ulrich nie selbst gesagt hat, er hat gedopt.
Er hat offiziell den Tour de France-Titel noch, ist mir dann aufgefallen.
Der hat den noch.
Titelträger.
Ja. Wurden ihm nur ich dachte, das wäre ihm aberkannt worden. Es sind nur Pantani und Armstrong die Titel aberkannt worden.
Also ich weiß gar nicht, ob noch jemand, Floyd Landis bestimmt auch im Zweifel, aber
wurde irgendwem ersatzweise der Toursieg zugesprochen dann eigentlich? Aber die wurden ja nicht Jan Ulrich zugesprochen, der 38 Mal Zweiter wurde.
Der wurde dreimal Zweiter? Gute Frage, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es wurde einfach nicht gemacht.
Also ich fand es tatsächlich fast ein bisschen, ich war wirklich überrascht, wie offen die darüber gesprochen haben. Ich fand es aber auch sehr gut, ja, weil ich glaube, anders kriegst du ja auch jetzt nicht mehr das Vertrauen in diesen Sport da irgendwie rein, rückwirkend. Aber ich fand es wirklich überraschend, wie offen die darüber gesprochen haben. Also es war echt, guckt euch mal an. Ich habe mich aber eben auch gefragt, weil genau wie ihr war dann so diese Phase, wo man irgendwie so trotzig auch gesagt hat, ich guck's gar nicht so, ich find's scheiße. Aber jetzt auf einmal ist es, also guckt man's halt wieder. Und was ist der Grund? Also was ist der?
Bei mir ist es einzig und allein die Doku, die mich wieder so ein bisschen rangeführt hat. Dann habe ich es mir wieder ein bisschen angeschaut. Dann war es schon noch, habt ihr die Bilder aus Kopenhagen gesehen und aus den Rennen in Dänemark?
Ja, Alter. Ja, das war geil.
Wo einfach das ganze Land an der Strecke stand. Mhm. Und das packt dich halt schon ein bisschen, ne? Wenn du diese Begeisterung siehst.
Der Sport hat schon eine Faszination, voll. Also,
ja. Und das, genau, und das Faszinierende, muss man schon sagen, wenn die da so stoisch 4 Stunden diese Fahrräder bewegen, das hat fast was Poetisches, finde ich. So, vor allem so Zeitfahrer, wo die einfach 1 Stunde am Stück den gleichen Rhythmus treten und erbarmungslos in diese Pedale treten. Das catcht mich schon auf eine Art, ja.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch echt irgendwie ganz interessant. Aber zu diesem Doping-Thema, die Lance-Doku habt ihr nicht geschaut, ne?
Nee, weil wie heißt die?
Die ESPN-Doku, Lance. Der ist einfach nur Lance.
Einfach Lance? Nee, dann nicht, ne?
Da wurde nämlich genannt, weil mir war das auch nicht bewusst, da ging es dann um Epo-Doping. Und wie viel Leistungssteigerung man beim Epo-Doping kriegt. Also weiß jetzt nicht genau, was passiert, aber man hat ja mehr rote Blutkörperchen danach, also einfach eine höhere Ausdauerleistungsfähigkeit. Und man kann bis zu 10% bessere Leistungen erbringen. 10%.
Das ist so viel.
Heftig. Pass auf, der Erste bei der Tour de France hat wie viel, der Letzte hat wie viel Rückstand auf den Ersten bei der Tour de France am Ende? Die fahren ungefähr 100 Stunden. Insgesamt.
Fahren die ungefähr 100 Stunden. Der Letzte hat Stunde 45 Rückstand.
Genau sowas. Eine Stunde plus minus. Das heißt, es ist 1%. 1% ist das. Das ist 1% schlechter als der Letzte. Und jetzt stell dir mal vor, wie viel 10% Doping ausmachen. Was ist das? Mhm. Also was ist das für eine, das ist ja unvorstellbar. Das ist ja kein, du bist ja dann von der, du bist statt der Schlechteste, bist du mit Abstand der Beste. Also wenn alle anderen nicht doping würden. Also es ist ja absurd. Ja.
Ja, apropos Tour de France, wir machen ja auch bald die Tour de France fast. Ne? Wir fahren sie ja nach, eigentlich, muss man sagen.
Also, habt euch dafür 2,5 Jahre freigenommen.
Ja. Jonas und ich fahren über die Alpen bald mit noch ein paar Bekannten. Und wir üben natürlich fleißig. Und man muss sagen, was mir da ganz übel aufstößt, sind die Kritikpunkte, die da ein werter Herr
MH
zu äußern hat an unserer Performance. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Ich habe Kritikpunkte zu eurer Optik, wenn ihr Radfahren geht, ihr wollt es zu sehr. Darf ich das sagen? Es ist so, als würde ich jetzt in den englischen Garten gehen, einen Ball mitnehmen und ich hätte Stollenschuhe, Stutzen, Schienbeinschoner, eine kurze Hose und ein Trikot an. So diesen Vibe versprüht ihr, wenn ihr Fahrradfahren geht. Es ist zu professionell.
Ach,
für die es ist zu professionell für die Leistung, die ihr bringt. Und ich möchte. Okay. Und
Darf ich einen Vergleich machen?
Die Fahrradfahrsonnenbrillen sind arg zu kritisieren. Möchte ich einfach mal ganz deutlich hier sagen. Die vom Jonas ist okay. Beim Jonas ist es irgendwie, weiß ich nicht, da ist das Gesamtkunstwerk, was mir aber stört. Aber
das Geile
also, als du da letztens in diesem Fahrradfahr-Outfit bei der Bogenschieß-Europameisterschaft, welche ich besucht habe, aufgeschlagen bist.
Ich wollte gerade sagen, Digga, das ist
ja, hätte ich dich am liebsten direkt vor die Zielscheibe gestellt.
Also ich finde es krass, weil ich hatte nicht mal Fahrradschuhe an, ne? Ich hatte einfach nur Hallenschuhe an, einfach nur Samba, die guten alten Adidas Samba. Dann hatte ich eine Radhose an. Die Radhose ist, das ist der Vergleich ist, pass auf.
Zieh doch eine kurze
Hose. Hör mir mal zu.
Wenn ich Fahrrad fahren gehe,
zieh mir kurz so sagen. Digga, hör mir mal zu. Wenn du, das ist wie wenn du nachts oder abends auf den Fußballplatz gehst, auf dem Rasenplatz zum Kicken mit Freunden und du ziehst statt Stollenschuhe Laufschuhe an. Das ist so,
ja,
wie wenn
exakt.
Du statt so mit einer kurzen Hose mit einer Radhose fährst. Das ist der Unterschied, ernsthaft. Du kannst dir nicht vorstellen, nach einer halben Stunde wird dein zuckersüßer kleiner Popo so dermaßen brennen, wenn du mit einer kurzen Hose fährst. Du hörst auf zu fahren. Du steigst ab, bestellst dir deine Limousine und lässt dein Fahrrad von irgendjemandem abholen.
Und du kriegst auch keine Kinder mehr.
Du kannst auch keine Kinder mehr bekommen.
Es ist unmöglich. Wirklich.
Also ich sehe schon, ihr habt euch da verschworen zu einer Einheit.
Ich bin ich bin ja bei dir, dass diese überausgestattete Männer, die Sport machen, ist ja eine Katastrophe. So, oder überausgestattete Männer, die irgendwas machen. So. Aber jetzt muss man sagen, dass alles, was man beim Radfahren so benutzt, leider wirklich einfach Sinn macht.
Funktionell ist.
Es ist wirklich sinnig. Jetzt musst du nicht dich einkleiden in Rafa so die ganze Zeit. Das muss nicht sein. Es reicht auch wirklich irgendwie irgendwas komplett basic. Aber du kannst halt nicht, finde ich, auch ohne Handschuhe fahren oder so. Nein. Also ich kann keine 100 Kilometer ohne Handschuhe fahren. Das ist unmöglich. Ohne Brille fahren und du hast einfach keine Sehstärke mehr nach 2 Kilometern. Weil dir gottverdammte scheiß Hornissenschwärme in die Augen fliegen bei 60 km/h. So.
Ne? Also ich akzeptiere eine Brille. Ich fand ja zum Beispiel Jonas Sonnenbrillenwahl beim Fahrradfahren fand ich absolut angemessen und okay.
Er hat einfach eine normale Sonnenbrille.
Eine ganz normale Sonnenbrille, ja.
Aber ich find's geil, weil ich merke so ein bisschen jetzt, wie du dir dein Urteil bildest, weil du bist in deinem Leben noch nie mehr als 20 Kilometer Fahrrad gefahren am Stück.
Ich bin schon draußen. Sehr oft in meinem Leben mehr als 20 Kilometer am Stück Fahrrad
gefahren. Wann das letzte Mal?
2014 mit dir zum Starnberger See. Kann das hin?
Vor 8 Jahren.
Ich weiß nicht, wann sind wir da hingefahren? Das ist das einzige Mal, dass ich das jemals gefahren bin, ja.
Aber das ist ja geil, weil du bildest dir Meinungen über eine Sache, die du selbst nicht tust.
Nee. Das würden wir hier nie tun. Das
geht auch anders.
In diesem Podcast,
wollte ich gerade sagen.
Fairer Punkt, ja.
Fair enough. So. Ich bin kurz davor,
dieses Bild
nochmal in seinen Grundzügen jetzt hier auseinander zu klamüsern.
Mach gerne.
Und zu kritisieren. Jonas, dein selbstgefälliger Blick. Du findest es zu geil, dass du eine Radtour machst. Null. Ich sag's dir ganz klar. Null. Du findest es einen Ticken zu geil, dass du eine Radtour machst. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren.
Digga, das Ding ist, ich kann diesen Sport ausführen, ohne danach 7 Tage Schmerzen zu haben. Deswegen ist es Freude. Es ist die pure Freude an sportliche Betätigung.
Ja.
Ich meine, es ist Trikot. Dagegen hätte ich nichts gesagt, weil das ist farbig. Das hat mir ein Kumpel. Das ist aus den 70er Jahren oder so. Das sieht wirklich aus, wie als hätte ich ein Radtrikot-Design. Deswegen bin ich da voll bei dir. Aber der Rest ist... Naja. Aber ist ja okay. Mein Gott, jeder...
Ich glaube dabei. Du findest dich einfach ein Ticken zu geil.
Ein geiles Foto.
Ein episches Bild.
Das müssen wir schon auch den Leuten zeigen. Das Foto müssen wir den Leuten zeigen auch. Ne?
Ja.
Das ist klar. Ja. Kurze Frage. Jetzt kommt die Frage. Mats, glaubst du, wenn wir dir... Ja, ist geil. Ja, gut. Wenn wir 100 Kilometer fahren würden, jetzt morgen. Du fährst in Hose, also in ganz normalen Hose und Schuhe, keine Ahnung, was du dir dann Buffalos anscheinend anziehen würdest dafür. Das ist ein wunderschönes Foto, was dort ähnlich ist.
Also der Jonas darf entscheiden, welches der Bilder wir dann vielleicht auch mal zeigen. Aber
ich überleg's mir.
Ja. Aber das Bild hat alles, ne?
Das hat wirklich alles.
Ja. Also nur einmal als nähere Beschreibung, der Jonas trägt seine Radsportuniform, Sonnenbrille und ein klassisches.
Nein, spoiler nicht.
Nicht spoilern? Nee. Okay, alles klar, dann hören wir an dieser Stelle auf. Luki, red weiter, bitte.
Würdest du sagen, wenn wir morgen gegeneinander Fahrrad fahren, auf Zeit, 100 Kilometer,
ja,
dass du mit Hallenfußballschuhen plus einer kurzen Hose und einem T-Shirt, offensichtlich darf man keine Sonnenbrille tragen, und
doch,
einem
Helm, nur eine normale Sonnenbrille,
schneller keine, wärst als
nicht
ich?
Nicht eine, die sich so in Regenbogenfarben gespiegelt bis an den Ohrenansatz zieht.
Polarized.
Okay. Mhm. Wärst du schneller als ich?
Ja.
Okay.
Wärst du schneller als ich?
Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe euch noch nie Radfahren sehen. Aber ich sage jetzt einfach mal zweimal ja.
Das Geile ist, hier kommst du ja gar nicht an, mein Freund. Du steigst einfach, du steigst vom Rad, weil dein Damm ist aufgebrochen. Der ist einfach komplett.
Das schätzt mich, dann gehe ich halt aus dem Sattel. So.
Im Wiegeschritt.
Ja, im Wiegeschritt ziehe ich euch die Hosen aus, wenn wir den Hügel in der Eulenspiegelstraße hochfahren.
Dass ich A, glaube, dass du nicht schneller sein wirst und B, du kannst am nächsten Tag dich nicht mehr bewegen. Du rufst einfach deinen privaten Physio an und sagst, er soll irgendwie noch eine Hebamme mitnehmen, weil du brauchst postnatale Betreuung da unten, sonst geht da nichts mehr.
Also es wird eine Probe aufs Exempel geben mit uns. Ne? Und da könnt ihr auch gerne eure Transalp jetzt erstmal machen und Ich bin ein bisschen persönlich geknickt, dass ihr die Transalp macht und nicht im Grünwalder Stadion zuschaut beim Pokalspiel bei den Löwen. Das tut mir auch Herzen.
Ja, das tut mir auch weh. Letzte Frage zum Fahrrad. Wie nennt man, wenn man 100 Kilometer, Spitzname einer Tour 100 Kilometer an einem Tag?
Irgendwas mit Mil.
Sen. Ein Mill ist 1000. Zentro.
Gran Fondo.
Ach, das ist Gran Fondo.
Gran Fondo. Oh, Mist, bei dem Thema. Ich wollte eigentlich, dass ich euch ein paar Namen nenne und ihr reagiert im Doppelsechs-Style da drauf.
Okay.
Finde ich auch geil. Okay. Noch kurze Zwischenfrage, bis du das vorbereitet hast. Wie nennt man die letzte Gruppe bei der Tour de France?
Oh, das ist eigentlich. Moment.
Oder im Radsport generell, glaube ich.
Tête de la Course ist das Letzte. Was ist nochmal das Erste? Was ist nochmal das Letzte? Aber ist das nicht so ähnlich? Das sind
Besenwagen auf Französisch oder so.
Carrière de la Course. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt.
Ich glaube, es heißt Gruppetto.
Oh, Gruppetto, glaube ich, viel zu letzt. Ich muss übrigens nichts vorbereiten. Ich habe tatsächlich die ganzen Seiten bereits geöffnet, weil ich wollte eigentlich ein kleines Quiz mit euch machen. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Entweder nenne ich die Teams und wir reagieren angemessen oder ihr nennt mir jetzt einfach mal ein paar Teams von der 2001er Tour de France, weil das sind so wunderschöne Namen.
2001er Teams finde ich natürlich sehr, sehr nice. Da würde ich einfach mal ein paar nennen.
Schieß mal raus.
Euskartel.
Ist dabei, Entschuldigung. Ist nur unter Invited Teams, nicht unter Qualified Teams.
Ganz kurz, habe ich kurz einen Kommentar. Gerade ein gutes Trikot auf Vinted für 10 Euro zu erwerben.
Ah, geil. Ich habe nämlich gerade mir eine bei Vinted von dem nächsten Team, ein großartiges Team, AG Désert, habe ich mir nämlich ein komplettes Paket, ein Kurzarm-Trikot mit, also das sind quasi ein Vierer-Set für 40 Euro bei Vinted, war perfekt. Quasi ein normales Fahrradtrikot, dann eins mit Ärmeln, eine Jacke und eins ohne Ärmel, ist alles dabei, komplett. Ja. Die Ärmel kann man dran machen, sozusagen als Kurzarmlige. Ist ein Traum.
Ziehst du es einmal an?
Darf ich das nächste machen?
Für mich.
Wir machen abwechselnd. Okay.
Okay. US Postal.
Mhm.
Deutsche Telekom.
Also Team Telekom, Deutsche Telekom. Team Telekom.
Mhm. 2001 war auch noch Festina, sag ich.
Festina, selbstverständlich.
Crédit Agricole.
Natürlich. Natürlich. Was sind das sind doch, also ich bin glücklich, wenn ich diese Namen höre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und es sind noch, also es kommen noch 3, 4, die ähnliche Gefühle auslösen.
War damals auch schon Bianchi?
Nee, Bianchi kam dann eben erst, nachschauen, 2-2 oder 2-3 dazu, ja. Anscheinend sogar erst 2-3 tatsächlich dann im
das
Jährchen.
War doch nur auch ein Jahr, ne? Genau, das war doch nur das Jahr mit
genau.
Ulle.
Genau, Bianchi hatte nicht so eine lange Hochzeit auf jeden Fall.
Genau, dann gehen wir mal noch weiter. Dann wird ja auch noch, hast du gerade Festina oder Kofidis gesagt, Luki?
Ich habe Festina gesagt.
Dann sage ich Kofidis.
Kofidis, selbstverständlich.
Ja, bei mir wird es jetzt schon eng, muss ich sagen.
Ja, aber denk an so ein paar Kletterer, so ein paar Bergziegen. In welchem Trikot hast du die gesehen?
Gab's Saiko, gab's das als Team?
Moment. Nee, war da nicht dabei. Aber also wirklich, ihr kommt schon noch auf zwei, weil es sind wunderschöne Namen. Manche habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob die jemals einen Fahrer gestellt haben, der die Top 100 geknackt hat. Aber es sind noch ein paar richtige.
Ich habe noch eins dabei. Oh, ich habe noch eins. Ja.
Onze Eroski, selbstverständlich. Ja.
Jetzt pass auf. Ich hoffe, die waren dabei noch. Weil die Firma gibt's meiner Meinung nach gar nicht mehr. Radio Shack.
Ich meine Radio Shack der Vorgänger vom US Postal? Warte, ich gucke. Radio Shack finde ich nicht, aber ich dachte, das wäre irgendwie die. Ich dachte, aus dem wäre US Postal entstanden, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Das kann sein.
Guckt mal die Kappe von Luki an. Welche Farbe hat die?
Rabobank.
Rabobank.
Ich habe längst nur drauf gewartet. Ich hab schon noch 2, 3 im
Fest. Hast du noch?
Ja, ja.
Ah, geil.
Ja, schieß mal, ich bin leer.
Schieß mal, es sind wirklich noch wunderschöne
Lampre,
dabei. Ja.
Lampre?
Die stehen hier nicht, die habe ich auch noch nie gehört.
Lampre, na klar. Digga, Lampre ich sagt, von denen kaufen.
Wirklich? Lampre sagt mir gar. Ach, warte mal, Lampre war dabei, ist ja herrlich. Lampre Daikin. Entschuldigung, habe ich hier überlesen. Lampre Daikin. Die habe ich, ja, gab's die, noch. Die kenne ich nicht.
Dann gab es doch jetzt ein bisschen jetzt natürlich. Française des Jeux, natürlich.
Mhm.
Oh, ist noch eins, ist natürlich also noch ein Klassiker, ne?
Du bist jetzt auch auf der
Liste, Luki? Ich habe die letzten Woche nur auf Vinted verbracht, um mir Retro-Radtrikots zu kaufen.
Großartig. Mhm. Jonas, du lieferst gerade richtig ab. Aber komm, was will ich noch hören von dir?
Es gibt noch eins, das ist irgendwas mit Quickstep.
Ja, ganz genau.
Ja, Klassiker, klar.
Aber hieß es nur Quickstep? Ich dachte, das ist sozusagen
Mappai Quickstep. Ja. Ja, aber trotzdem, du lieferst brutal ab. Richtig geil.
Das ist wirklich krank, was du da alles rausziehst.
Ja. Also eigentlich will ich nur noch eins hören, aber 2, 3 traue ich dir schon noch zu.
Ja, es gab noch dieses, was so hieß wie ein Typ. Aber da, ich will die ganze Zeit Bartoli sagen, aber das ist quasi die Tennisspielerin.
Du bist schon wieder auf dem richtigen Kurs. Du bist eigentlich genau richtig. Du musst vielleicht nur einen Buchstaben ändern.
Oh ja.
Krank.
Bartoli, Bart.
Ja, du bist ja komplett on the money.
Aber da war doch noch ein Vorname oder Nachname oder
Fasso,
sowas in der Art.
Fasso Bartolo.
Fasso Bartoli. Bartolo.
Ja, wir können ja mal noch sprechen,
was du bestimmt
schießen.
Nicht mehr kennst. Du kennst bestimmt nicht Domo Farm Frit.
Noch, also wirklich. Und Big Matt Aubert 93 oder wie auch man das ausspricht. Was soll das sein? Warte. Ja. Das sind gar nicht viele übrig geblieben. Bonjour ist anscheinend noch ein Team, was ich glaube.
Lotto Adecco natürlich, ne? Lotto Adecco.
Ich schicke euch mal schnell live das, was ich, dieses Agir de Seur oder ist es sogar Française des Jeux, weil ich gar nicht richtig gekauft habe.
Aber schick mal rum, Jonas, wir machen noch weiter mit Euskaltel, Euskadi.
Euskaltel habe ich schon gesagt.
Hast du gesagt? Oh, Entschuldigung. Ja, Euskaltel stimmt. Ja. Ich wollte auch, ich bin tatsächlich, habe ich mich vertan, Kelme Costa Blanca. Die hatten doch, Kelme bestand doch nur aus südamerikanischen Kletterern, oder? Kann es sein? Die hatten doch so eine durchgehende Crew von 1968.
Spanier, das waren bestimmt, Spanier alles.
Mhm. Das war ein Spanier, ja. Und dann CSC Tiscali hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
Oh.
Nee, das hatten wir noch nicht.
Oh, wow, das ist weit weg
CSC
gewesen jetzt. Aber
Tiscali, ja. Aber und Ibanesto.com, auch geil eigentlich. Die hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber wirklich groß, Jean also de la Tour. Namen.
Jetzt finde ich das nicht mehr in meinem Thema.
Also die, ja, die offiziellen Namen von den Teams sind übrigens wirklich auch toll, weil man die manchmal, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Im Jahr 1999 ist das Team Seiko Machine per Café Cannondale ist mitgefahren. Oder Cannondale wahrscheinlich. Ich bin nur im Französischen hängen geblieben. Ja, vom Ulle Zeissler halt, oder?
Wurdest du noch von jemand anderem blockiert?
Bei Vinted.
Was hast du gemacht?
Oh.
Nichts. Jonas, keine Fotos reinstellen, wo nicht du ausschließlich das Radtrikot trägst.
Das ist ja großartig. Warum wurde ich denn blockiert? Heute Morgen bin ich da noch drauf. Das kann ja nicht sein.
Vielleicht könnt ihr mir live helfen. Ich wollte euch eigentlich so fragen. Und zwar bin ich ja durch dich auch auf die Seite gekommen, Jonas. Und wollte mir da jetzt letztens eben auch mal was kaufen. Und dann ist direkt mein erster Kauf vom Verkäufer storniert worden. Und der wollte dann, Moment, ich zitiere da einmal. Ich nenne ja keinen Namen, deswegen trete ich niemandem zu nahe. Und ich wollte euch nur fragen, das wollte ich eigentlich so machen und nicht live im Podcast, aber können wir auch so machen. Wenn ich da über PayPal das mache und nicht das Bezahlsystem von Vinted nehme, ist das fragwürdig oder ist das gang und gäbe?
Nee, das ist gang und gäbe.
Okay.
Aber du solltest es lieber mit Leuten machen, die mehr als 0 Bewertungen haben und
Bewertungen waren okay.
Dinge für 20 Euro.
Bewertungen waren okay. Das war nur der erste Moment quasi so, okay, mein erster Kauf direkt storniert worden und dann, ich möchte das aber über ein anderes Medium abwickeln, war so, da sind kurz ein, zwei Alarmglöckchen angeschaut.
Über Krypto. Ich möchte es über Diarrhea Coin bitte bezahlt bekommen.
Okay, komm, du müsstest hier einen Account machen und dann bräuchte ich da einmal deine Login-Daten und dann könntest du das auch, dann kriegst du das safe. Ja, aber gut, dann kann ich dir nochmal antworten. Dann kann ich da nochmal shoppen.
Ah, es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön.
Das ist fantastisch.
Ja.
Das ist tatsächlich. Geil, ja. Das ist tatsächlich ein großartiges Trick, Jonas.
Aber ich wurde einfach blockiert. Das ist wirklich, das packe ich gerade nicht, dass ich einfach blockiert wurde.
Wir sollten vielleicht noch, zeitlich sind wir nicht mehr so flexibel, glaube ich, ne?
Geht so, wir haben noch 5 Minuten.
Deswegen lasst uns doch ganz kurz mal rüberschwenken. Es passt tatsächlich thematisch ein wenig, weil wir gerade sowieso über Frankreich sprechen und wir das letzte Mal ja nur ganz kurz über Boule gesprochen haben. Deswegen dachte ich, gebe ich euch heute doch mal eine kleine Einführung in die Welt des Boule, nicht wahr? Mhm. Boule, wir kennen es ja als Spiel, und du hast es gerade schon gesagt, als Pétanque letztendlich eigentlich oder als Boccia, wie die Italiener es sagen. Allerdings gibt es in Frankreich noch ganz andere Ausführungen von Boule. Und ich will mal gerne von euch wissen, gibt es da vielleicht was noch ein bisschen geiler sein könnte als das Pétanque oder das Boccia, was wir so kennen? Und wir fangen mal an. Pétanque, vielleicht fangen wir mal mit Pétanque an. Pétanque ist entstanden im Süden von Frankreich. Und ihr kennt es alle, man steht in einem Kreis, wirft den Ball oder schießt den Ball. Also legen oder schießen. Ich glaube, ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen darunter vorstellen, was ist. Und es wurde nämlich eingeführt, weil für das klassische Jouet Provencial oder auch für Boule Lyonnaise konnte es nicht mehr spielen, der es erfunden hat, denn er hatte Rheuma. Damit konnte er nicht mehr die Bewegung ausführen. Ich komme gleich dazu, was er getan hat. Also das klassische Boule, was wir so kennen, ist Pétanque. Wir spielen es manchmal so ein bisschen falsch, weil eigentlich spielt man es nicht so, dass man abwechselnd wirft, sondern man wirft beim Pétanque so, dass immer die Mannschaft wirft, die nicht den Punkt hält gerade. Ne? Also man wirft dann sozusagen und wenn man nicht näher dran ist, wirft man nochmal, wirft nochmal, wirft nochmal, bis man halt keine Bälle mehr hat oder keine Kugeln mehr hat. Und dann darf das andere Team sozusagen die Kugeln, die es übrig hat, weiter werfen. Das heißt, man hat natürlich den Vorteil, weil dann kann man sich ja, also der als Letzter wirft, hat natürlich Vorteil. Jetzt gibt's aber natürlich, und es gibt großartige Videos auf YouTube, und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch mal Boule Lyonnaise anguckt. Ja, ich meine, Boule Lyonnaise wird gespielt in Lyon, in der Auvergne, Savoy, Pyrénées, ja, Île-de-France, ja, wird's auch viel gespielt. Allerdings wird es gespielt mit deutlich größeren Kugeln und man spielt es. Es gibt verschiedene Ausführungen davon und eine davon ist Tir de Précision, Und Tir de Précision spielt man in einem Feld, in dem, ihr müsst es euch so vorstellen, man hat eine langgezogene Matte, die hat 6 Aussparungen. Ja? So,
also ein bisschen wie so ein Billardtisch.
In einer langgezogenen Matte. Ja, nee, es ist eine, nee, sie ist sehr lang und dünn, wie so ein Lineal. Ah, und in der Mitte sind dann sozusagen so 6 Aussparungen. Die werden hingelegt und dann wirft man mit Anlauf, also die Leute rennen tatsächlich, sie haben Sportkleidung an, gesponsert von Firmen wie Spalding, muss man sich vorstellen, rennen auf diese Matte zu und werfen aus, keine Ahnung, 20 Metern gefühlt den Ball und müssen entweder das kleine Schweinchen, wie es auf Deutsch heißt, auf Französisch heißt es übrigens, ich hatte es mir extra aufgeschrieben, ich werde es euch nachher sagen, wenn ich es wieder finde, und müssen dann einen kleinen Ball treffen, beim ersten Mal, beim zweiten Mal einen großen Ball. Beim dritten Mal liegen dann so 2 Fehlbälle, die man nicht treffen darf und einer liegt in der Mitte. Beim vierten Mal liegt dann ein Fehlball davor. Also es werden so Bilder hingelegt und du darfst immer nur den richtigen Ball treffen und die anderen, die dann da liegen, darfst du eben nicht treffen. Und so kriegst du Punkte. Also so wirfst du den Ball bei dem Tir de Précision. Es gibt aber auch noch das Tir Progressif, natürlich. Und in dem wirft man 6 Bälle nacheinander, also du wirfst sie auf diese Matte. Es geht aber um Geschwindigkeit. Das heißt, du musst werfen und dann, wenn du die 6 geworfen hast, rennst du auf die andere Seite und wirfst wieder die 6 Bälle. Und du hast natürlich eine gewisse Zeit, in der du so häufig werfen kannst, wie du kannst. Du kannst es spielen im Tête-à-Tête, klar, also 1-1, in der Doublette, in der Triplette. Ja, es ist alles möglich. Es ist im Team, dem Teamspektrum ist sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch noch Spieler, die so ein bisschen älter sind, wie das Boule Breton. Ja, das hat man natürlich dann in der Bretagne gespielt. Oder auch das Boule Nantes, was man natürlich in der Region Nantes gespielt hat, selbstverständlich. Ja, es sind so die klassischen Boule-Spiele, die man so kennt, ne? Und dann kommen wir irgendwann aber auch schon in die etwas abwegigeren Sachen, wie zum Beispiel Boule de Fort. Boule de Fort spielt man in einer Art Halfpipe. An dieser Halfpipe rollte man Bälle, die an den Seiten abgeflacht sind und damit natürlich dann eine Kurve machen und dann wieder in die Nähe der Kugel rollen. Welche Sportart gibt es, die ihr ähnlich ist, die auch dazu gehört letztendlich zu diesen Boule-Sportarten, die gerne mal auf eure Sport gezeigt wurde und keiner weiß warum? Ja.
Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber.
Wie heißt es denn?
Sowas ist so eine Mischung, genau.
Wo Menschen mit Mephisto-Schuhen in Altenheimen im Keller einfach diesen Ball losgerollt haben. Ist auch eine Sportart dort.
Mephisto-Schuhen.
und dann gibt es natürlich noch das Jeu Provincial. Das spielt man natürlich in der Provence, ganz klar. Man spielt es aber auch in den Midi-Pyrénées zum Beispiel auch oder in den Alpes de Haute-Provence. Es ist alles möglich. Also es ist
also
wirklich
schon sehr geografisch ausgelegt.
Es ist sehr geografisch. Es hat dann damals auch die Hochzeit gehabt, als die Filmstars letztendlich gekommen sind und dort sich ablichten haben lassen, als sie mit den lokalen Matadoren letztendlich dieses Spiel gespielt haben. Bowls zum Beispiel gibt es auch schon so lange. Und ihr kennt alle die Geschichte, dass Sir Francis Drake damals die spanische Armada versenkt hat. Und er hat, als er die Nachricht bekommen hat, dass die spanische Armada kommt, hat er noch das Spiel Bowls fertig gespielt, bevor er in den Krieg gezogen ist. Also es sind wirklich, also die Geschichten beim Boule und die dahinter stehen, sind alle episch, historisch großartig. beim Jeu Provincial war es auch immer so, wenn man eine Null, also wenn du die Null geschossen hast sozusagen, ne, also du spielst und triffst, machst keinen Punkt, dann kennt man es ja beim Kicker, musst du nackt irgendwie um den Block laufen oder so. Damals wurde dann ein riesiges Gemälde geholt mit einer nackten Frau und du musstest ihren Arsch küssen vor dem gesamten Dorf. Das ist völlig, völlig gestört. Bei diesem Boule de Fort, ihr wisst noch, welches das ist in der Halfpipe, spielen, die sind die Leute, die es spielen, so alt in diesen Videos. So
ich
alt.
Ich hab verstanden, wo der Ball am Ende hingeht bei diesem Spiel, wenn es eine Halfpipe ist.
Also du spielst in der Halfpipe, ne? Und du rollst ja nicht die Halfpipe runter, sondern du rollst sozusagen die Halfpipe entlang. Also die biegt sich nach außen.
Ah,
damit macht die Kugel natürlich dann die Kurve. So, ne? Ja. Also so, die macht die Kurve. Aber die Leute sind so alt, die spielen, dass sie alle Pantoffeln anhaben in diesem Video. Das ist wirklich, es ist absurd. Es ist wirklich völlig absurd. Alles, was ich sage, kann auch komplett falsch sein, denn ich musste mir stundenlang Videos auf Französisch anhören. Weil es keinerlei Informationen gibt, die nicht auf Französisch sind, über diese Sportarten.
Sehr großartig.
Also es kann auch alles komplett falsch sein. Das vielleicht noch so als als kleines, Schmankerl. Aber ich bin wirklich, ich bin komplett hängen geblieben. Es ist für mich so eine Art Bosel-Erfahrung, die ich habe. Das Schweinchen heißt übrigens Cochonette. Und ich würde gerne, dass wir es ab jetzt auch so nennen, wenn wir Bull spielen.
Ist nicht so Katze von Karl Lagerfeld auch so?
Schweinchen heißt sie.
Nee, aber ich dachte, die Katze von Karl Lagerfeld hieß auch so. Nee, die heißt so ähnlich. Entschuldige, die heißt Choupette, Entschuldigung.
Man muss sagen, und das vielleicht so als Abschluss, wenn man das Boule Lyonnaise hat auch noch eine andere Bezeichnung. Und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, das Selbstverständnis. Es nennt sich auch Je National. Womit ganz klar ist, welchen Stellenwert es hat.
Klar.
Und das ist quasi eine Frage habe ich an euch.
Dazu, dass Sieger in den US-Ligen World Champions sind. Das ist so.
So ist
die
es.
Gleiche, so die ist gleich, es. Das gleiche Selbstverständnis, ja. Passt.
Und eine Frage hätte ich noch an euch. Ich habe eine Information gefunden. 1900 war das Spiel Boule Lyonnaise inoffiziell olympisch. Was zur Hölle soll das sein?
Inoffiziell war es olympisch.
Ja.
Okay. Das finden wir raus bis zum nächsten Mal, oder was?
Denk da mal.
Macht euch mal Gedanken drüber.
Das ist ein guter Diskurs.
Es war wunderschön. Wirklich, es war wirklich toll, dir zuzuhören. Und man merkt, das lässt sich nicht los, das Thema. Boule und Boseln.
Wenn ihr Fragen haben solltet, wo ihr die besten Boule-Kugeln herkriegt mit dem besten Stahl, lasst es mich wissen, schreibt mich an. Wenn ihr wissen wollt, wo der beste Drechsler ist,
Beskar, um das
Schweinchen. Leute, damit entlassen wir euch heute. Positive Vibes only.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.